Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Wir verlernen, Entscheidungen zu treffen, aber genau das macht uns erfolgreich. Und da bin ich der Aktienwelt unglaublich dankbar. Weil der gleiche Glaubenssatz kann für den einen gut sein und für den anderen schlecht sein. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht per se gute oder per se schlechte Glaubenssätze, so gesehen. Aber wenn der Chart sich nicht bewegt, dann bewegt sich mein Geld auch nicht. Das muss man einfach so sagen. Ich verdiene nur Geld, wenn der Chart nach oben geht. Und ich brauche diese Charts, die nach oben gehen, plus fundamental starke Unternehmen, weil die geben Sicherheit.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie investiere ich erfolgreich in Aktien und werde finanziell frei? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Coachin Dr. Carmen Meyer eingeladen. Zur Person. Dr. Carmen Meyer ist die Autorin des Buches Mommy Goes Millionaire, wie du erfolgreich in Aktien investierst und finanziell frei wirst. Sie ist eine leidenschaftliche Investorin und Unternehmerin, die anderen Frauen zeigen möchte, wie sie finanzielle Freiheit erlangen können. Dr. Meyer betreibt einen erfolgreichen Podcast und YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen wie ihr Buch. In ihren Episoden vermittelt sie leicht verständliches Wissen rund um die Themen Aktien, Börse und Vermögensaufbau. Ihr Ziel ist es, Frauen, insbesondere Müttern, die Angst vor Geldanlagen zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie sie durch kluge Investitionen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Mit ihrer offenen und authentischen Art inspiriert Dr. Meyer ihre ZuhörerInnen, den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu gehen. Ihre eigene Erfolgsgeschichte, wie sie als Mutter den Einstieg in die Aktienwelt geschafft hat, dient vielen als Motivation. Durch praxisnahes Fachwissen und ermutigende Worte möchte sie Frauen ermächtigen, die Kontrolle über ihre Finanzen zu übernehmen. Zum Buch Mommy Goes Millionaire, wie du erfolgreich in Aktien investierst und finanziell frei wirst, erschienen im Campus Verlag. Und es ist bereits ein Spiegel-Bestseller. Wer möchte nicht finanziell frei sein, an der Börse reich zu werden und sich den Traum von finanzieller Freiheit zu erfüllen, scheint fast unerreichbar. Was im ersten Moment utopisch klingt, ist aber nicht so abwegig. Schließlich zählen Aktien heute, trotz aller Risiken, nachweislich zu den erfolgreichsten Anlageformen. Mit ihrem Buch möchte Carmen Meyer vor allem Frauen ermutigen und sie mit konkreten Tipps unterstützen, sich mit den eigenen Geldangelegenheiten auseinanderzusetzen und sich ein Vermögen aufzubauen. Sie ist davon überzeugt, dass mit etwas Zeit und Mühe jeder Mensch finanziell unabhängig werden kann. Ihr eigener Werdegang zeigt, dass sich prinzipiell jeder den Wunsch von finanzieller Freiheit erfüllen kann, wenn man es sich nicht nur wünscht, sondern auch handelt. Von daher freue ich mich sehr, heute Sie als praktische Expertin im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Carmen.
Hallo, lieber Danny, ich freue mich. Danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Ja, liebe Carmen, ich habe mich am Wochenende mit deinem Buch beschäftigt und ich habe auch schon einen Post zu gemacht und ich habe gleich gesehen, viele sind schon vertraut mit dir, viele kennen dein Buch, viele haben auch gleich ihr Like hingegeben. Von daher freue ich mich so ein bisschen, auch denen, die es noch nicht kennen, das Ganze ein bisschen zugänglich zu machen. Und ich sag mal, so ein bisschen sperriges Thema haben wir. Oder zumindest glaube ich, dass einige so ein bisschen noch Berührungsängste haben mit dem Thema. Und das ist aber ja eigentlich genau richtig, weil genau da steigst du ja ein. Ich habe ja gesagt, das Thema ist, ja, wie werde ich finanziell frei? Und das Thema sind Aktien. Aber bevor wir wirklich mal in dieses Fachthema reingehen, ja, wie bist du zu dem Thema gekommen und wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, voll schön, danke. Also ich bin eigentlich Wissenschaftlerin. Ich habe studiert, promoviert, ich habe den Doktor in Chemie gemacht hier an der TU in München. Und als ich mit meiner ersten Tochter Leni schwanger war, habe ich mir gedacht, jetzt suche ich uns ein schönes Haus. Und dann habe ich gesehen, hoppala, das können wir uns gar nicht leisten. Und das hat mich so geärgert, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe so studiert, promoviert, ich habe bei Roche gearbeitet. Das ist so ein ganz großes Pharmaunternehmen hier in München, wo ich sag mal, alle, die meinen Abschluss haben, ungefähr hinwollen. Und ich hatte eine wirklich gute Position. Und mein Mann war bei BMW in der Entwicklung. Und naja, Und dann konnten wir uns das Haus nicht leisten. Das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, wie werden denn die Menschen so reich? Was habe ich hier noch nicht verstanden? Und bin auf das Buch von Richard Pordet gestoßen. Es wurde mir in der Buchhandlung wirklich empfohlen. Und dann habe ich das gelesen, verschlungen. Und dann schreibt er im Endeffekt, du hast drei Wege, um Vermögen zu werden. Aktien, Immobilien oder Unternehmen gründen. Und Biotech-Startup gründen war für mich so out of space, weil ich dachte, come on, ich bin hochschwanger, jetzt mache ich das nicht. Immobilien hat mich auch nicht so gereizt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich Aktien. Was auch immer Aktien sind. Ich wusste das damals gar nicht so richtig. Ich dachte noch, dass das sowas ist wie eine Anleihe. Mir war gar nicht klar, dass man wirklich so Unternehmensanteile kauft. Weil man hat das Wort ja gehört, aber viele Wörter sind ja für uns, ich sag mal, Buzzwörter. Wir verstehen sie ja nicht wirklich. Und so ging es mir auch mit den Aktien. Aber dann habe ich gedacht, okay, es wird ja schlaue Menschen geben und ich kannte das von, ich war auf vielen Konferenzen, ich war auch sehr gut in dem, wo ich promoviert habe und so, war ich viel unterwegs und da kannte ich das, auf Konferenzen zu gehen, mit Menschen zu sprechen und ich wusste immer, es gibt immer exzellente Leute. Es gibt immer Leute, die damit erfolgreich sind und da habe ich gesagt, okay, die suche ich jetzt und ich war auf Konferenzen, habe da viele sehr reiche Investoren kennengelernt, die alle gute Aktien gekauft haben. Da habe ich mir gedacht, come on, so schwer ist das doch gar nicht. Und ich wusste das alles nicht vorher. Also für mich war das wirklich ganz neues Feld. Und dann habe ich mich so richtig tief reingefuchst, mich verliebt und dann gehandelt. Dann habe ich einen Podcast, dann war ich sehr erfolgreich, dann habe ich einen Podcast gegründet. Da heißt Mami Goes Millionaire, wo ich einfach meine Geschichte erzählen wollte, wo ich einfach sagen wollte, vielleicht geht's dir so wie mir, vielleicht hast du auch Geld, aber nicht genug, um dir hier irgendwie was Geiles zu leisten. Probier's doch mal mit Aktien. Bei mir hat es funktioniert, vielleicht gefällt es dir ja auch. Und dann 2020 habe ich die Firma gegründet und jetzt im Jahre 24 mein erstes Buch, was ja auch gleich dann zum Spiegel-Bestseller geworden ist, was ich mit sehr viel Liebe geschrieben habe. Und ja, und so bin ich zu dem Thema gekommen und ja, that's me.
Ja, also ich habe es ja am Wochenende gelesen und ich musste aber ein, zwei Sachen schmunzeln, weil du wohnst ja in einer meiner absoluten Lieblingsstädte, nämlich in München. Ich habe 10 Jahre in München gewohnt, ich habe auch dort studiert, mein erstes Studium habe ich in München gemacht und ich war froh, dass ich damals meiner Frau so eine, wir haben es liebevoll Hobbithöhle genannt, so eine Hobbithöhle als Studenten bekommen haben. Sie hat damals Jura studiert, ich war schon studierender Offizier, das heißt, ich habe gar nicht so schlecht verdient, aber wir hatten halt wirklich so eine kleine Hobbithöhle, so eine Dachgeschosswohnung, die traumhaft für Studenten war, irgendwann viel zu klein und das war im beschaulichen Putzbrunn, so ein kleiner, richtig süßer Vorort. Und dann habe ich mir die Häuser da angeguckt und habe gedacht, naja, hier München, das ist doch eine geile Stadt, da wollen wir doch später mal wohnen. Und dann habe ich mir die Häuserpreise da angeguckt und wo die ungelogen im Garten hatten, der so eine Schuhgröße groß war. Das heißt, du konntest vor das Haus treten und dann war so ein Grünstreifen und dann habe ich schon gesehen, oh, dieses Haus kostet nicht fünfstellig, das kostet echt sechsstellig. Und das hast du in deinem Buch auch geschrieben. Da habe ich gesagt, wie soll man sich denn, und das Haus war ja dann nicht mal so schön, wie ich gesagt habe, da willst du unbedingt hin, das ist dein Traum. Und das hat mich wirklich so nochmal 10 Jahre, 15 Jahre zurückgeworfen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, wir haben damals die Entscheidung getroffen, okay, München wird es nicht werden, weil so ein Haus zu haben in München ist halt echt Wahnsinn und die Preise sind ja nicht günstiger geworden. Ich habe am Wochenende dann auch nochmal gleich ImmoScout nachgeschaut. Und ich fand das einfach nur so zutreffend, weil du das so schön beschrieben hast in deinem Buch. Du hast deine Vorstellung jetzt tatsächlich relativ kurz und prägnant gemacht, aber dieses, du hast ja geschrieben, du und dein Mann, beide wirklich schon gut verdient, da landen mehrere tausende Euro im Monat auf dem Konto und dieses, ich sage mal, dieser einfache deutsche, eigentlich ja realistische Traum eines Einfamilienhauses lag so in der Ferne und warum ich jetzt gerade so ein bisschen aushole, ist, weil ich diesen Punkt so schön oder spannend fand, du bist jetzt nicht, du wolltest nicht der nächste Warren Buffett werden und deine Intention war es jetzt nicht, boah, ich will auf jeden Fall reich sein, so wie so manche auf YouTube rumlaufen mit ihren kurz gemieteten Ferraris, sondern du hattest einfach so den Pain, schwanger. Ich kann mir diesen einfachen deutschen Traum, eine kleine Familie zu gründen mit einem kleinen Einfamilienhaus, nicht leisten und da bist du hingekommen. Und das fand ich einfach so, Punkt 1 hat mich an meine Zeit vor 15 Jahren erinnert. Und zweitens ist es, glaube ich, weil ich schon sehr viel positive Resonanz jetzt auch nur bei meinem Post bekommen habe von meinen LinkedIn-FollowerInnen, die gesagt haben, ah ja, ich habe das Buch gelesen und ich fand es auch toll. Das heißt, du adressierst, glaube ich, oder du erreichst schon die Richtigen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Und ich wollte jetzt einfach nochmal das Feedback geben, weil ich das halt so stark am Wochenende schon gespiegelt bekommen habe, dass ich das einfach grundsätzlich sehr sympathisch fand für diesen Einstieg auch in dieses Thema.
Dankeschön, voll lieb von dir, ja. Ja, aber du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, lieber Danny, weil eigentlich ist es ja irre. Es ist, das, ich wurde einmal von der von einer Frauenzeitschrift interviewt und dann hat sie gesagt, ja, gönnen Sie sich Luxus. Und habe ich gesagt, ja, mittlerweile habe ich eine Chanel-Handtasche so. Aber das war nie mein Ziel. Hm. Und dann hat sie aber den Artikel so geschrieben, als wäre ich für eine Chanel-Handtasche angetreten. Und das war nie mein Ziel. Also klar, jetzt haben wir uns ein Vermögen aufgebaut über die Jahre und da bin ich auch sehr glücklich drüber, aber es ist und war wirklich das Haus. Also dieses Grundbedürfnis. Und man ist ja, wenn man schwanger ist, immer wirklich so hormonell auch getrieben. Deswegen viele sagen, ja, Kam, wieso bist du denn so schnell erfolgreich geworden? Warum hast du dann Optionen gemacht? Warum hast du das gemacht, jenes gemacht? Da habe ich gesagt, du, das war einfach, ich musste einfach was erreichen, weil ich es unfair fand. Also ich fand es einfach unfair, weil ich mir dachte, come on, man hat mir mein ganzes Leben gesagt, Carmen, studier, sei fleißig. Und das war ich wirklich. Also, weißt du, da habe ich gedacht, ich habe doch schon Doktor gemacht, ich kann doch gar nicht noch mehr studieren. Ja, ja. Was soll ich denn noch tun? Und die Rechnung geht nicht auf. Irgendwas ist hier nicht richtig. Und das habe ich als so unfair empfunden, dass ich gesagt habe, okay, das hat in den 80er Jahren funktioniert, das funktioniert heute leider nicht mehr, dieser Satz, geh studieren, dann wird was aus dir und dann wirst du dir ein schönes Leben leisten können. Und ja, und deswegen habe ich so mit so viel Hingabe dieses ganze Thema gemacht, ja.
Und was ich auch noch sehr, sehr, sehr schön fand, du hast diesen Teil sehr schön beschrieben, gleich am Anfang auch, wie du dann gleich auf dein Rad gestiegen bist, in eine Buchhandlung gefahren bist und dich informieren wolltest. Und wir werden auch dieses Thema Glaubenssätze auch noch kommen, weil ich das auch so, ja, zutreffend fand. Und ich habe, glaube ich, vor 2-3 Jahren so meine, ich sage mal, Money-Mindset-Phase gehabt, wo ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und du bist ja, hast ja dann auch Bücher gesucht und das Spannende ist ja, welche Bücher sind wirklich gut und welche nicht. Und du hast auch eines meiner Lieblingsbücher zu dem Thema empfohlen, nämlich Rich Dad and Poor Dad. Mhm. Und das kann ich also für die Zuhörerinnen auch jedem nur empfehlen. Ich fand das Buch echt klasse, weil das oder willst du es kurz beschreiben, worum es geht oder beziehungsweise welche Lebenssituation dort wiedergespiegelt wird?
Ja, also um vielleicht den Zuhörer oder die Zuhörerin nochmal mitzunehmen, ich bin ja wirklich, also es ist wirklich so wie im Buch geschrieben, so ist alles wirklich passiert. Also ich habe es einfach nur so runtergeschrieben, um ehrlich zu sein. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin zu Hugendubel am Marienplatz gefahren und stand dort und habe gedacht, okay, wo gehst du jetzt hin? Wo gibt's jetzt Informationen? Mir war klar, das kann jetzt meiner Doktorarbeit, das ganze Wissen ist in Büchern. Irgendwo muss es stehen, wie ich Millionärin werde. Aber dann kamen diese ganzen Glaubenssätze in mir hoch. Über Geld spricht man nicht. Wen fragst du jetzt? Entschuldigung, wie werde ich Millionärin? Habe ich mich gar nicht getraut, das auszusprechen. So bin ich hoch und dann war dort ein Mann, der vermögend aussah und sich irgendwie voll gut auskannte, so einem jungen Mädel die ganzen Bücher erklärt hat. Und den habe ich dann einfach angesprochen, obwohl ich sonst auch, also ich würde jetzt keinen fremden Mann einfach ansprechen. Aber ich dachte, come on, der ist jetzt meine Chance, ich frage ihn ganz schnell. Und er war auch super cool, hat gesagt, ja, also wenn Sie keine Ahnung haben von dem Thema, ohne Wertung, er war wirklich komplett wertfrei und wirklich auch so total wertschätzend, hat er gesagt, lesen Sie dieses Buch, Rich Dad, Poor Dad. Und dann denke ich mir, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, so ein alter Mann auf dem Cover, dieser Titel, was soll das? Ich habe das alles nicht verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Und dann kam noch mal eine Frau auf mich zu, so eine ganz alte Dame, die hat gesagt, junges Mädchen, lesen Sie das, wenn Sie keine Ahnung von Finanzen haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, Carmen, jetzt nimm es endlich mit, hör auf zu zweifeln, pack es ein, ja. Und worüber schreibt er? Richard Poor hat quasi zwei Väter. Einmal seinen leiblichen Vater, der ist Akademiker und arm. Und einmal den Vater von seinem besten Freund Mike, der sehr erfolgreicher Unternehmer in Hawaii ist. Und er lernt beide Seiten kennen. Man lernt in dem Buch nicht, wie Unternehmertum im Endeffekt geht, man lernt auch nicht, wie Aktien geht, aber was man sehr, sehr gut versteht, weil es in so einer leichten, seichten Story geschrieben ist, ist, dass es einmal eine Verbindlichkeit gibt und Investition, dass wir als, dass die meisten Armen ihr Geld nur in Verbindlichkeiten stecken und dass die Reichen ihr Geld in Investitionen stecken. Und eine Investition definiert sich dadurch, dass sie dir Geld in deine Tasche spült. Und eine Verbindlichkeit, und der Mittelstand kauft sich ein Haus, um drin zu wohnen, denkt, es ist eine Investition, aber es ist eine Verbindlichkeit, weil das Haus, in dem man wohnt, dir kein Geld in die Tasche spült. Genauso wie ein Auto, ein teures, was man sich im Mittelstand kauft, ist auch keine Investition, weil es auch weniger wert wird über die Zeit und dir, wenn du es fährst, ja nicht den Sprit bezahlt, sondern den musst du bezahlen, die Reparaturen musst du bezahlen, du hast auch keine steuerlichen Vorteile. Und da habe ich das erste Mal gehört. Ich habe es vorher noch nie gehört. Ich habe es da gelesen. Und es war mir sofort klar. Also, man sagt ja auch, wenn du die Wahrheit hörst, spürst du, dass das die Wahrheit ist. Auch wenn man dir vorher jahrelang irgendwas anderes erzählt hat. Und da war das für mich so. Da habe ich gedacht, ja klar, da habe ich ja vollkommen recht. Habe ich noch nie gewusst. Hat mir nur vorher keiner gesagt. Ich habe gedacht, das Haus, wenn man selber drin wohnt, ist eine Investition. Ja, weil das sagt man ja immer so im deutschen Sprachgebrauch und so. Und ja, das hat mir so die Augen geöffnet. Und dann sagt er ja noch, du hast drei Wege, um reich zu werden. Aktien, Immobilien oder Unternehmen gründen. Und er sagt auch, die meisten sind Selfmade-Millionäre. Und dass man sich das erarbeiten kann. Da habe ich gedacht, check, 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 check. Alles klar, ich bin dabei, ja. Ich mache das jetzt, ja. Und das einfach in einer schönen, er wiederholt es auch immer wieder, also es ist, aber das ist so meiner Meinung nach in a nutshell die Kernessenz aus diesem Buch, was mir so die Augen geöffnet hat. Und da habe ich gedacht, danke dafür, dass es dich gibt und dass du dieses Buch geschrieben hast. Und dann war natürlich die Frage für mich, okay, wie mache ich das jetzt mit diesen Aktien? Das kam dann als Frage da heraus.
Ja, sehr stark. Ja, also kann ich nur empfehlen, man kann dein Buch mit seinem auch nicht vergleichen, weil es ganz unterschiedliche Ausrichtungen hat, aber als Grundlage oder die das Buch noch nicht kennen, ich kann es nur empfehlen. Es ist toll geschrieben, vor allem es geht um zwei Weltbilder, die man mal nebeneinander legen kann. Also es ist wirklich erweiternd und die grundlegenden Modelle mit dem Haus, hast du ja gerade sehr schön erklärt, sind einfach extrem hilfreich. Also das Buch ist neben deinem sehr zu empfehlen. Ich würde aber auch noch mal reingehen, weil du hast gerade das mit dem Beispiel Haus gesagt. Du hast ja, das wäre jetzt quasi erstmal ein Widerspruch, das heißt, dein Anlass war ja deine eigene Immobilie. Aber ich glaube, du hast ja jetzt auch noch zwei Häuser im Allgäu oder so. Ja. Das heißt, bist du doch noch auf Immobilien gegangen.
Ja mittlerweile habe ich alles, um ehrlich zu sein, was er schreibt. Ich bin Aktieninvestorin, ich bin Immobilieninvestorin und ich bin Unternehmerin geworden. Aber ich sag auch immer, ich wäre, glaube ich, nie so eine erfolgreiche Unternehmerin geworden, wenn ich nicht vorher die Aktien gemacht hätte. Ich bin der Aktienwelt schon sehr, sehr dankbar, weil sie mir auch gezeigt hat, was alles möglich ist. Wie groß, wie viel Wachstum, welche Zahlen. Das hat meinen Horizont unglaublich erweitert und es hat mich mutig gemacht. Es hat mich gelehrt, Entscheidungen zu treffen. Es hat mich so viel gelehrt, was wir im Alltag nicht mehr lernen, weil wenn wir bei Amazon bestellen, gucken wir nur, was hat die meisten Sterne und danach kaufe ich. Wir verlernen, Entscheidungen zu treffen, aber genau das macht uns erfolgreich. Und da bin ich der Aktienwelt unglaublich dankbar.
Ja, hier nochmal eine kleine Podcast-Empfehlung, die ich am Wochenende auch gleich nochmal gehört habe. Die aktuelle Folge von Hotel Matze mit Friedrich Merz, unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen Ausrichtungen. Interessante Folge, weil er auch nochmal drüber gesprochen hat, wie quasi ETFs eigentlich den Zugang ermöglicht haben, also Aktien oder Aktienportfolios, ja, an den einfachen Bürger. Das heißt, es ist nicht mehr privilegierter Zugang für irgendwelche Börsenexperten, sondern im Prinzip ist Aktienhandel sehr demokratisiert, es gibt sehr niedrige Einstiegsmöglichkeiten, aber da werden wir später nochmal hinkommen. Vielleicht nochmal ganz kurz oder auch länger gerne zu deinem Buch. Für wen ist das Buch gedacht? Wie hast du es aufgebaut? Was findet der Leser da drin?
Ja, also was mir sehr wichtig war für das Buch ist, dass es komplett ist, dass ich wirklich, ich unterrichte da nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich immer. Es ist für alle also ich habe es wirklich explizit an die Frau geschrieben, aber es können auch super gerne Männer lesen, aber ich wollte die Frauen ermutigen, weil die Frauen sind super gute Investorinnen und sie trauen sich oft nicht. Und wenn man sie persönlich anspricht, das war mir so ein Herzensthema, ehrlich gesagt, aber ich weiß, das lesen auch sehr, sehr viele Männer, weil es ist sehr inhaltsstark einfach. Aber es ist an die Frau, die mehr vom Leben will oder an den Mann, der mehr vom Leben will, dem ein langweiliger MSCI World ETF-Sparplan zu langweilig ist, der einfach mehr vom Leben möchte und größere Ziele hat und das auch mal ausrechnen möchte. Also, wie ist es aufgebaut? Es beginnt mit den Glaubenssätzen, weil das ist das A und O. Wenn ich glaube, Geld verdirbt den Charakter, werde ich niemals reich. Ich wiederhole das gerne nochmal. Oder wenn ich immer glaube, das letzte Hemd hat keine Taschen und ich kann alles raushauen. Wir müssen ganz ohne Wertung an unsere Glaubenssätze, die müssen wir erstmal checken und dann dürfen wir auch was drehen. Wir dürfen alte Glaubenssätze loslassen, damit neue Platz finden. Und damit beginne ich, dann habe ich das Thema Selbstliebe, um selbstbewusst zu sein. Weil besonders Frauen trauen sich so viele Sachen nicht zu, aber sie sind so gut und ich würde sie ermutigen damit. Dann, wann bin ich finanziell frei? Das bedeutet, wann kann ich von meinem Geld leben? Als ich das damals für mich ausgerechnet habe, habe ich gedacht, das ist ja der Hammer. Ich habe 250.000 damals als ausgerechnet gehabt. Oder vielleicht 300.000, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber irgendwie sowas, roundabout. Und da habe ich gedacht, das ist ja irre. Ich habe immer gedacht, um finanziell frei zu sein, bräuchte man 10 Millionen oder so. Weißt du, das war so in meinem Kopf drin. Ich habe gedacht, man ist ja nie, wann ist man finanziell frei, wenn man alt und grau ist, ja? Und man erreicht es so viel schneller, als man glaubt. Und deswegen habe ich die Rechnung, kann jeder für sich da ausrechnen. Und dann natürlich, wie suche ich Aktien aus? Also erstmal.
Warte mal ganz kurz, da gehen wir mal ganz kurz rein, ja. Weil wir haben das schon gesagt und das ist ja auch schon der Folgentitel. Und zwar hast du gerade von finanzieller Freiheit gesprochen. Ja. Und da dürfen wir, glaube ich, mal überhaupt definieren, was bedeutet denn für dich finanzielle Freiheit?
Sehr gut. Sehr gut. Also. Der erste Schritt von finanzieller Freiheit in meiner Definition ist folgender, dass ich so viel Geld habe, dass ich von den Zinsen oder der Rendite, die dieses Geld erwirtschaftet, leben kann. Ganz konkret, ich brauche zum Beispiel 3.000 Euro im Monat. Dann ist die Frage, wie viel Geld brauche ich? Wie dick muss die Gans sein, damit sie jeden Monat 3.000 Euro abwirft? Und man rechnet es immer auf Jahr auf, also dann hast du 3 mal 12, dann hast du 36.000 Euro und dann kommt es sehr auf die Rendite an, weil, und das rechne ich im Buch ja alles vor, wenn du zum Beispiel nur 3% Rendite erwirtschaftest, das wäre jetzt zum Beispiel jetzt der Leitzins, dann brauchst du 1,2 Millionen. Aber wenn du eine Rendite von 8% erwirtschaftest, das ist der S&P 500 im Durchschnitt über die letzten Jahre, dann brauchst du...
Was ist S&P 500? Das müssen wir gleich sagen.
Das ist der amerikanische Leitindex, der beinhaltet die 500 größten amerikanischen Unternehmen. Und man könnte auch den Dow Jones nehmen, aber das ist auch der amerikanische Leitindex. Wir haben in Amerika eigentlich zwei Leitindizes, die laufen auch gleich, muss man sagen. Der eine hat 30 Unternehmen drin, der andere hat 500 drin. Ich mag den S&P 500 ein bisschen lieber. Und deswegen rechne ich alles auf Basis von dem. Aber die sind eigentlich mehr oder weniger gleich. Es ist so Geschmackssache, welchen man nimmt. Aber das ist ein Orientierungswert, dass ich einfach mal verstehe, was der amerikanische Markt überhaupt hergibt über die Jahre. Was ist eine Durchschnittsrechnung? Es ist pro Jahr. Das heißt, es gibt Jahre, da liegt es bei 20%, wie zum Beispiel letztes Jahr hatten wir 21%. Aber es gibt Jahre, da liegt es da drunter, 2008, 2009, da hatten wir zum Beispiel minus 50%. Und es ist eine Durchschnittskalkulation einfach. Aber das wissen ja die meisten gar nicht. Die meisten hören ja nur was von MSCI World, aber da ist die ganze Welt drin. Da ist zwar 60% USA drin, aber halt auch noch viele andere Länder. Aber ich bin sehr fokussiert. Ich mache nur USA, nur Amerika, aus mehreren Gründen, weil die Börse abends ist, dann schlafen meine Kinder und weil da einfach Top-Unternehmen sind, wo wir wirklich gute Renditen erzielen können. Ja, und dann, wenn ich bei 3% 1,2 Millionen brauche, brauche ich bei 8% 450.000. Auf einmal, weil ich die Rendite erhöhe, brauche ich ja nur noch die Hälfte des Geldes so. Und das wird, also für mich war das, und das will ich auch den Lesern so mitgeben, neuer Kosmos, weil für viele ist so die Million so weit weg. Und dann denkt man sich, Alter, das lassen wir jetzt hier, ja. Kommen wir nie an und was soll das alles. Aber dann auf einmal, und wenn ich dann sage, okay, 15% Rendite, und ich weiß, viele sagen, oh, Carmen, das ist unrealistisch und so. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe so viele so erfolgreiche Teilnehmerinnen. Ich selber mache das über die Jahre auch. Also wenn man einfach nochmal dann die Top-Unternehmen raussucht, dann kann man auch sagen, okay, dann verdopple ich die Rendite vom S&P 500. Und dann brauche ich nur noch eine Viertelmillion dafür. Und dann bin ich finanziell frei. Dann hat das auf einmal, kriegen wir Motivation. Motivation, Vermögen aufzubauen. Weil ich trainiere aktuell für den Marathon. Ich habe mir vorgenommen, ich kann eigentlich gar nicht gut laufen, ja. Ich habe das immer schon auf meiner Bucketlist gehabt. Und für mich sind jetzt zwischen 40 Kilometer, wo ich mir denke, Carmen, bist du irre, ja. Für mich ist das so weit weg, weil ich jetzt gerade, ich habe vorgestern angefangen zu trainieren, habe ich 4 Kilometer geschafft, habe gedacht, gefühlt bin ich tot, ja. Jetzt das 10-fache laufen soll, ich weiß nicht wie. Aber ich weiß, dass große Ziele mich sehr motivieren und dass ich so ein Typ bin. Aber es gibt Menschen, da ist das zu weit weg, das demotiviert sie. Und deswegen ist für viele finanzielle Freiheit zu demotivieren, weil dann denkst du, du brauchst Millionen. Aber wenn du es dir mal so runterrechnest und dann sagst, okay, wie kriege ich denn jetzt diese Viertelmillion zusammen? Wie könnte das denn aussehen? Dann können sie, es können sich einfach neue Welten eröffnen. Und das war mir so wichtig, weil es war für mich damals so. Für mich hat sich eine neue Welt eröffnet. Ich habe gedacht, okay, Carmen, das ist ja bombastisch. Hier ist so viel Potenzial, das hat mir vorher keiner gesagt. Und deswegen habe ich das ist alles Schritt für Schritt beschrieben, wie man es rechnet und so weiter und so fort. Aber ich will in diesem Podcast jetzt nur einfach sagen, dass das wichtig ist, dass wir Ziele brauchen, weil es ist wie ein Navi im Leben. Wenn wir, mein Mann hat früher in der Entwicklung bei BMW gearbeitet. Und hat immer Entwicklungsautos nach Hause gebracht, was super cool war. Wir hatten immer die neuesten, besten, coolsten BMWs damals zu Hause. Und dann hatten wir mal ein Auto, wo das Navi nicht funktioniert hat. Und wir wollten zu meinen Eltern fahren. Ich komme ja aus Wuppertal, schreibe ich auch in dem Buch, habe in Düsseldorf studiert. Es sind 600 Kilometer von München aus. Und dann ging das Navi nicht. Ich habe immer das Ziel eingegeben, ist das Ziel immer verschwunden. Ziel eingegeben, Ziel verschwunden. Kommst du nirgends an? Und so leben, und dann habe ich mich so geärgert. Und ich gedacht, was ist denn hier los? Das hatten wir noch nie. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ein sehr gutes Bild. Es ist ein sehr gutes Bild, wie die meisten Menschen leben. Sie setzen sich keine Ziele, manchmal nicht aus Angst, aber ins Navi setzen wir es und wir kommen da an und vielleicht haben wir auf dem Weg, vielleicht müssen wir 5-mal Pipi-Pause machen, ja? Kein Problem. Der Weg kann ruhig ein bisschen länger dauern oder er geht viel schneller, weil auf einmal, keine Ahnung, doch der Stau sich auflöst oder. Aber ich möchte, damit die Menschen erfolgreicher werden, und wir brauchen es jetzt so sehr wie noch nie, weil wir so eine abgefahrene Inflation haben, dass die Menschen Freude an diesem Thema haben, Spaß haben daran, ohne das so zu beschweren, sondern einfach nur klar und einfach und ja. Und
ja. Die Rechnung. Ich finde es ganz stark, und bevor wir auch nochmal so ein, zwei tatsächlich technische Aspekte reingehen, weil du arbeitest jetzt auch vor allem auch als Coach und ich finde halt das auch nochmal sehr spannend. Also neben diesen, ich sage mal, technischen Zugangsmöglichkeiten, die man sich in Anführungsstrichen relativ leicht auch ergoogeln kann, ist, glaube ich, für mich wirklich diese Glaubenssatzgeschichte erstmal noch die spannendere, weil die erstmal, glaube ich, die größere Hürde ist. Die Technik ist nicht die Hürde, glaube ich, sondern das Mindset. Und du bist jetzt schon als Coachin unterwegs, vor allem für Frauen. Was erlebst du da oder wie ist dieser Glaubenssatzwandel, diese Transformation, wie läuft das bei dir ab?
Das ist ganz witzig. Es kommen die Leute kommen zu mir, weil sie hören, bei der KM kann man viel Rendite lernen. Und dann sagen sie, ja, Carmen, aber das mit dem Mindset brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Sagen voll viele. Einige sagen, brauche ich, ich habe Angst und ich traue mich nicht. Aber ganz viele, die vorher schon irgendwo gehandelt haben, irgendwo gelernt haben, kommen zu mir und sagen, Carmen, brauche ich nicht. Sag ich, okay, lassen wir es mal so stehen. Ja, ich glaube, ich kann sehr, sehr gut Glaubenssätze drehen. Also ich glaube, ich habe echt ein Talent dafür. Zu mir kommen auch viele ganz vermögende Menschen, die sagen, komm, dreh mir Glaubenssätze. Und ich glaube, ich habe selber sehr viel Glaubenssatzarbeit gemacht. Und ich, wie gehe ich vor? Ich habe eine Liste an Glaubenssätzen, die die Leute, Menschen bekommen, und die müssen die erstmal wertfrei ankreuzen. Weil wir denken ja oft, ist gut, ist schlecht und so. Aber wir dürfen nicht urteilen. Das ist immer das Wichtigste im Leben. Wir müssen uns nur fragen, könnte der Satz von mir kommen? Und wenn da ein Ja kommt, kreuz ihn einfach an. Und dann erst gucken wir, taugt er mir oder taugt er mir nicht. Weil der gleiche Glaubenssatz kann für den einen gut sein und für den anderen schlecht sein. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht per se gute oder per se schlechte Glaubenssätze, so gesehen. Und dann dreht man den. Und ich drehe den mit den Kunden. Ich drehe den mit meinen Teilnehmern. Die Leute lesen mir den vor, wenn du willst, können wir, keine Ahnung, ich muss für die Rente sparen. Das haben wir zum Beispiel ganz viele. Und den kann man wunderschön drehen in ich bin immer Vermögen, ich habe immer Geld, ich bin immer reich. Und du darfst auch gucken, was resoniert mit dir am besten. Man kann die Sätze so ein bisschen mit unterschiedlichen Worten füllen, weil das muss matchen, muss sagen, yes, das ist mein Satz. Und dann, weil dieser Glaubenssatz, ich muss für die Rente sparen, der wird ja gepredigt hoch und runter, aber er ist hochgefährlich. Und er macht ja auch gar keinen Sinn, weil wir arbeiten das ganze Leben, um dann arm zu sein? Hallo? Finde den Fehler. Das ist doch irre. Also frage ich mich, wie will ich es haben? Ich will immer vermögend sein. Und es sind ja auch so viele Menschen. Es gibt ja genug Beispiele davon. Und dem Durchschnittsbürger wird aber was anderes eingebläut. Und dann sagen, okay, und dann wann war ich denn reich? Wie fühle ich mich denn? Und dann in den Reichtum reinzugehen. Und es ist sehr, sehr wichtig, sich reich zu fühlen. Und das ist oft nicht einfach. Aber mit der Zeit transformiert sich das. Und es ist gerade, also ich, also das ist so, ich habe so viel Feedback von so vielen Kunden und das Thema Mindset ist eins der Lieblingsthemen meiner Teilnehmer, wo die mir so dankbar für sind, weil mit, ich sage immer, neues Mindset, neue Ergebnisse, neue Welt. Und es ist die schwierigste Arbeit, weil die sieht ja keiner so richtig. Und sie ist auch ein ongoing process, auch für mich. Die ersten Schritte, ich sag mal so, die erste Million, die erlaubt man sich schnell und dann kommen die anderen und dann kommen auch manchmal, dann kommen wieder Punkte hoch und dann darf man immer wieder auflösen und immer sich wieder fragen, okay, ist es das, was ich will oder was ist hier los? Und auch ich mache immer noch Mindset-Arbeit, ja. Und das ist, wenn du im Wachstum bist, ein ongoing Prozess, aber da liegen Schätze drinnen. Die sind so groß, die können wir uns oft am Anfang gar nicht vorstellen.
Ja, also deswegen wollte ich dieses Thema auch nochmal aufmachen. Denn es gibt da so innere Fesseln, nenne ich sie mal. Mhm. Wenn ich mit dem Thema auseinandersetze, ne, ich denke jetzt mal ein paar Zuhörerinnen, die hören das jetzt, die denken jetzt, ach, Carmen Meyer, Millionärin und ach, noch so eine und was weiß ich, wie die das ihr Geld verdient hat. Das heißt, die wird schon mal einfach negativ attribuieren, weil, ja, wird schon irgendwas Krummes sein. Woher kommt das, ohne dich irgendwie zu kennen oder ohne den Hintergrund zu kennen, weil ich jetzt schon mal Geld irgendwie negativ assoziiere, dann in Deutschland auch gerne eine Neidgesellschaft. Das heißt, ich gehe jetzt schon an so ein Thema mit Blockaden, Hindernissen und negativen Gedankensätzen ran. Und wenn ich jetzt einen Aktienchart sehe und denke, ah, der hat die Aktien, ah, jetzt kaufe ich mir, na, wie hat letzter Freund gesagt, hey Danny, kauf dir ruhig noch ein paar Apple-Produkte, ich habe Aktien. So, ne? Das heißt, es gibt erstmal gleich, ich kann Missgunst erzeugen, aber ich kann mir selber Apple-Aktien kaufen, als ein Beispiel. Und ich glaube, deswegen ist diese Hürde so wichtig und was du eben auch gesagt hast, diese ganze Transformation, was ich immer sehr gern mache mit meinen Klientinnen, ist ein Vision Board zu erstellen. Also wirklich, ich habe ja vor meinem Bürotisch eine riesengroße Tafel, die sieht man meist auch bei meinen LinkedIn-Posts, wo ich mir erstens, das zeige ich meistens keinem, auch mein Vision Board habe, wo will ich hin mit der Firma, mit meinen Gedanken, was will ich haben, und nur wenn ich das wirklich visualisiere, wächst auch der Wunsch oder das Ziel danach, und das ist das Navi, was du gesagt hast, will ich nach Düsseldorf, will ich das Haus in München, will ich ein Haus auf der Schwäbischen Alb, jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt, aber zwecks Hochwasser, aber grundsätzlich, weil das muss erster Seite sein, weil erst dann kann ich, und das ist jetzt die Überleitung in den nächsten Bereich, kann ich mich um das Technische kümmern, solange ich nicht klar bin, dass das was Schönes, was Positives ist. Und ich natürlich auch meine Sicherheitsnetze ausstreue. Du hast vorhin so schön gesagt, die Gans füttern, das kenne ich aus dem Buch von Bodo Schäfer, ein Hund namens Money, was ich auch ganz toll finde, was so ein, als Kinderbuch ist und was dieses Money-Mindset, sage ich mal, auch schon mal transformiert. Also habe ich meinen Kindern vorgelesen, das ist ein Kinderbuch, geht es auch um Aktien, sehr schöner Zugang, und da geht es um Sparen, Investieren, Verdienen, Unternehmertum auf sehr einfache Weise. Das heißt, deswegen war mir dieser längere Exkurs zum Thema Money Mindset total wichtig, weil der ist der, der mir selber die Beine stellt oder wo ich mir meine Beine stelle, wenn ich an dieses Thema rangehen will.
Ja, absolut, absolut. Ich bin größter Mindset-Fan, und ich weiß noch am Anfang, Ich habe mal einen Aktienkurs gemacht, und dann habe ich gedacht, krass, ich bin besser als dieser Coach, der hier unterrichtet. Und der hat zu mir gesagt, komm, du bist so begabt, du hast so eine Gabe für die Aktien, du musst das unterrichten. Und du musst es für Frauen unterrichten, weil die haben riesen Need. Und dann hat er zu mir gesagt, komm, aber du musst ETFs machen, weil Aktien ist zu kompliziert, das werden die Leute nicht checken. Die sind nicht so schlau wie du. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich muss genau das machen, was ich und also genau das unterrichten, was ich auch mache. Weil das ist auch ein Glaubenssatz, dass Leute irgendwas nicht verstehen. Dem wurde das nur nicht gut beigebracht. Deswegen verstehen sie Sachen nicht. Dass irgendwas riskant ist. Sachen sind nur riskant. Du brauchst nichts zu fürchten, was du verstehst, sagt Marie Curie. Und sie hat damit vollkommen... Also auch das sind alles Glaubenssätze. Wie riskant sind Aktien wirklich? Meiner Meinung nach, wenn du weißt, was du tust, ist das Risiko minimal. Es ist gefährlicher, nichts zu tun, als zu investieren. Ja, und das sind auch alles nur Glaubenssätze. Wir dürfen sie annehmen oder wir können sagen, okay, ich mache meine eigenen. Ich hatte letztens ein Interview mit einem, der kommt aus dem Bankwesen, macht Anleihen und so. Da habe ich gedacht, krass, hat das alles studiert, und der war so, hat sich auch so sehr kompliziert ausgedrückt und so. Und dann habe ich mir gedacht, krass, er ist voll mit Glaubenssätzen zu Risiko, zu dem, zu jedem. Und er lässt Vermögen gar nicht zu. Und er hat auch selber kein Vermögen als Banker, Investmentbanker, weil er voll mit Glaubenssätzen war. Also auch wenn wir das Wissen haben, heißt es nicht, dass wir das so frei anwenden und leben können, wenn der Deckel mit den Glaubenssätzen oben drauf ist. Aber dazu gehört Mut, diesen Deckel abzulegen und auch immer wieder zu schleifen.
Mhm. So, jetzt haben wir das erfolgreich gemacht mit deinen KlientInnen. So, die haben jetzt erstmal das richtige Mindset, die haben so ein bisschen die Angst, die haben jetzt sagen, okay, ich habe 10.000 Euro, die war eigentlich für meinen Renault Twingo, aber den brauche ich nicht unbedingt. Das ist jetzt mein Kapital, das würde ich ins Spiel bringen. Ja. Wie fangen wir an? Also was ist der erste Schritt? Wie würdest du sagen, was darf die Dame jetzt machen, um sich mit diesem Thema in den ersten Schritten anzunähern?
Ja, also man braucht erstmal an der Börse einen Broker. Ein Broker ist quasi wie ein Makler, weil du kannst die Aktien nicht selber kaufen. Du brauchst wie einen Mittelsmann, und den musst du dir erstellen. Und darauf musst du achten, dass die Gebühren da nicht zu hoch sind, weil das ist ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Und ich rate von diesen Neo-Brokern ab, weil man da nur an einer Börse handeln kann. Und das ist ein unnötiges Risiko, wie ich finde. Also ich selber bin bei CapTrader, aber man kann auch zu anderen Brokern gehen. Das ist kein Problem. Es ist nur wichtig, dass du an mehreren Börsen handeln kannst und dass die Preise in Ordnung sind. So, wenn das gemacht ist, musst du dir anschauen, was benutze ich denn so in meinem Alltag? Und wir haben gerade drüber gesprochen, du hast ein iPhone, ich habe ein MacBook, vielleicht hast du auch ein MacBook, I don't know, aber das ich bestelle 5-mal die Woche bei Amazon, ich google 10-mal am Tag, ich trage Uggboots, ich habe eine Louis Vuitton-Handtasche, ich arbeite vielleicht in irgendeiner Firma, die auch ein Aktienunternehmen ist. Und diese Unternehmen schreibe ich auf und dann gucke ich mir an, wie haben die überhaupt erstmal performt in den letzten 5 Jahren. Ich nehme 5 Jahre, weil das ist eine ganz coole Zeit. Und gleichzeitig kriegt man das auch leicht raus, weil oft sind 10 Jahre nicht vorhanden oder schwierig, und deswegen sind 5 Jahre einfach cool. Und jetzt fahre ich auch ein Auto, ich fahre einen Bulli als Beispiel, und dann gucke ich mir VW, also es ist VW, steht dahinter, und jetzt gucke ich mir mal diese Unternehmen überhaupt erstmal an. Wie viel Rendite ist denn hier in 5 Jahren gelaufen? Und was sehen wir dann? VW ist plus minus null. Ja, hat sich das dann gelohnt, ja oder nein? Das kann jeder mal kurz für sich selber beantworten. So, wenn bei dir ein Nein kommt, gucken wir uns die nächste Aktie an. Gucken wir uns die Apple-Aktie an. Ich müsste es jetzt nachschauen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, was die Apple-Aktie gemacht hat. Die hat ja irgendwann mal auch 300% gemacht in 5 Jahren. Hat sich das gelohnt, ja oder nein? Und wir haben ein Ja. Und dann kann ich den ersten Glaubenssatz, Börse ist so schwierig, nochmal hinterfragen. Alles ist schwierig? War gar nicht schwierig. Hat mir nur keiner vorher so gesagt. Alle sagen nur, es ist schwierig. Aha, okay. Und weiter geht's. Und jetzt guckst du dir wirklich die Unternehmen an, und da darf man ein bisschen Freude bei entwickeln, sage ich auch immer. Jetzt guck dir mal 50 Unternehmen an und check das mal. Voll witzig, ich war letztens auf so einem Retreat, und da habe ich den Frauen allen ein Buch von mir mitgebracht, Mamigos Millionär, weil ich mir dachte, als was so als Geschenk, habe ich ihnen das mitgebracht. Dann hat die eine das ihrem Sohn gegeben, der ist 16 Jahre alt, und hat ihnen eine Story dazu gemacht, und dann hat sie gesagt, also mein Sohn, der checkt jetzt 50 Unternehmen und der ist völlig on fire. Und das fand ich irgendwie so süß, weil der Junge ist 16 Jahre, der hätte das Buch ja sonst, Mamigos Millionär, hätte der sich wahrscheinlich nie gekauft, ja. Und jetzt sitzt er da mit seinen süßen 16 Jahren und sucht 50 Unternehmen aus, um zu gucken, was los ist. Und dann habe ich schon mal eine Auswahl an Unternehmen, die gut performt haben, die, ich sag mal, über diese 100% in den 5 Jahren gegangen sind. Weil dann lohnt sich da überhaupt ein Blick drauf.
Und auch das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel, wo du dir, sagen wir mal, frühkindlich anfangen kannst. 16 ist jetzt nicht frühkindlich, aber dieser Zugang, wo du sagst, okay, du guckst da gerne Marvel-Filme, Comic-Filme. Wo laufen die? Laufen auf Disney Plus. Wie ist denn Disney Plus? Ja, also wirklich diese Interaktion hinter Dienstleistungen, hinter Produkten. Wie fandst du denn den letzten Marvel-Film? Die fandst du kacke? Stimmt, haben auch viele Leute nicht geguckt. Das heißt, was macht das mit Disney Plus gerade? Was macht das mit dem Marvel-Universum? Das heißt wirklich so ein bisschen das, wo ich wirklich drin bin. Oder ich nehme mal die Spieleindustrie, wo ich jetzt drin bin. Ne? Ich spiele gerne PlayStation 5, ich spiele bestimmt gerne Rollenspiele. Das Spiel ist total verbuggt, das kommt nicht gut, aber das wird immer besser mit jedem Patch. Und dann gucke ich, keine Ahnung, CD Red Project als Firma und jetzt Cyberpunk auf Reddit hochbewertet. Ja, das sind aber alles Aktienunternehmen. Das heißt, wenn ich eine Expertise habe in einem Bereich, zum Beispiel Spieleindustrie, zum Beispiel Filme, also wenn ich jetzt sage, ich müsste
Pharma.
Mich...
Ich mache das Beispiel ja mit Pharma als Beispiel. Genau, weil ich zum Beispiel, ich mache gar keine Spiele, weil ich spiele einfach nicht. Ich habe da gar keinen Zugang zu. Und ich sage auch immer meinen Kunden, sei ehrlich zu dir. Du musst nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Ne? Das ist auch etwas, was ich sagen will. Sondern du machst Spiele, ich komme aus Pharma, alles cool. Es gibt so viele Unternehmen da draußen. Und ich zum Beispiel, ich mag Luxus, für meinen Mann ist es gar nichts. Ja? Ich habe in meinem Buch ja auch Luxusunternehmen drin, weil ich das ja für die Frau einfach schön finde. Und ich weiß, viele Frauen träumen davon und so weiter. Und so wird es immer eine Nische geben, die cool ist, wo du dich auskennst, wo du einen Bezug zu hast. Und das ist wirklich schön, ja. Und das macht, oder du gehst gerne zu Starbucks, ja. Trinkst gerne Kaffee. As easy as that. Guckst mal die Starbucks-Aktie an. Ja. Also, das Portfolio ist groß, muss man sagen. Also die Auswahl ist groß. Es gibt viele Unternehmen. Oder ich habe jetzt Uggboots, als Mann, aber kennst du wahrscheinlich auch diese Uggboots, die nicht so, das sind diese, die sehen so aus wie Hausschuhe und sind so ganz dick und mit so einer, mit so Schafsfell innen drin. Also im Winter tragen sie alle Frauen. Es ist so, als man fällt jetzt gar nicht auf. Jede Frau, die heute hier zuhört, wird Uggboots kennen, das sage ich dir.
Ach so, diese Stiefel, doch, diese großen. Ja.
Genau. Okay. Genau. Und die sind zum Beispiel, Deckers Outdoor heißt die Firma da drin. Da muss man ein bisschen mehr suchen. Also als Beispiel, jetzt, damit man das mal weiß. Nicht, bei Apple ist es einfach. Na, ich sehe den Apfel hinten drauf und ich weiß, das ist Apple, Punkt. Aber es gibt auch Firmen, die sind ein bisschen versteckter. Aber das findet man alles raus. So. Und das macht Freude und ist einfach cool.
Mhm. Es gab mal, ich weiß nicht, wer Fabian Bommel kennt, wahrscheinlich die meisten, das ist so ein Comedian, der auf TikTok ganz groß geworden ist, der immer so wechselseitige Videos macht. Und der hat mal für mich ein relativ witziges Video gemacht, da ging es um, ja, Aktien ist ja passives Einkommen. Das heißt, das Geld arbeitet für dich und er parodiert das aber so ein bisschen, dass man ja wie so ein Junkie dann an seinem Smartphone hängt und alle 2 Sekunden ganz panisch guckt, was ist gerade mit dem Aktienkurs passiert. Und das wäre jetzt auch mal, wenn ich sage, okay, ich möchte ja nicht hauptberuflich Aktienhändler werden. Ich möchte wirklich, ich liebe meinen Job, ich mache meinen Job gerne, ich möchte aber einfach ein passives Einkommen haben mit Aktien. Und ich möchte nicht den ganzen Tag an meinem Smartphone hängen und an allen Kursen dranhängen. Was ist so, wo du sagst, okay, wie viele Aktienportfolios oder Einzelunternehmen sollte man sich holen? Wie oft sollte man reingucken, dass nicht irgendwann die Aktien und meine Panik und meine Angst oder auch meine Gier, was auch immer für ein Gefühl, mein Leben bestimmt und mich eigentlich komplett ablenkt von dem, was eigentlich meine Hauptprofession ist?
Absolut richtig, sehr schöne Frage. Weil das passiert, wenn man sich nicht auskennt. Weil entweder ist es die Angst oder es ist die Gier. Wir haben immer die 2 Emotionen und die spielen wie so ein Wechselspieler. Und die müssen wir in den Griff kriegen. Ganz, ganz wichtig. Sonst ist das hier eine harte Nummer. Das will ich gleich sagen. Und was hilft hier, meiner Meinung nach? Es hilft, wenn ich mir vorher die Unternehmen wirklich gut angeschaut habe und ich weiß, okay, das ist ja eine sichere Bank, das sind gute, richtig gute Unternehmen und die sind noch nie richtig abgestürzt, wie eine Microsoft zum Beispiel, ja. Und dann hilft auch, wenn das Portfolio nicht zu groß wird und ich sage immer maximal 10 Unternehmen, das reicht. Auch ein Warren Buffett, obwohl er Milliarden handelt, hatte oft nur 8 Unternehmen drinnen. Das ist den Leuten oft gar nicht bewusst, die tun alles rein, aber das passiert aus der Angst heraus. Dass ich irgendwie nicht einen Trend verpasse, das nicht verpasse. Aber Fokus ist unglaublich hilfreich. Und ich im Buch schreibe ich ja auch, das ist wie mit guten Freundinnen. Du hast ja auch, ich weiß nicht, ich habe schon 1000 Nummern im Handy, aber ich sag mal, jeder hat irgendwie 100 Nummern im Handy. Die rufst du auch nicht jeden Tag an und fragst, ja, wie geht dir? Hast du den ganzen Tag ja Arbeit ohne Ende, ja? Ich sag einmal die Woche, einmal ins Depot schauen, für 20 Minuten reicht aus. Du kannst sofort sehen, läuft die Aktie oder läuft sie nicht. Und wenn sie läuft, lässt du sie einfach laufen. Weil, ich sage immer, es ist wie mit einer guten Ehe. Ich bin seit 14 Jahren mit meinem Mann zusammen, ja. Da.
Gratulation.
Dankeschön. Und die Leute verhalten sich total irrational. Es läuft gut und dann sagen sie, jetzt muss ich mich trennen. Das würden wir in der Ehe auch nicht machen. In der Ehe sage ich ja auch nicht, jetzt bin ich 10 Jahre glücklich verheiratet, jetzt muss ich mich trennen. Ja, das ist irrational. Das passiert auch wieder nur aus der Angst heraus. Sondern wenn es gut läuft, lass es einfach laufen. Oder du brauchst das Geld. Das ist natürlich was anderes. Das ist ja auch okay, es dann rauszunehmen. Ja, aber bitte nie aus der Angst heraus Aktien verkaufen, sondern einfach laufen lassen. Und wenn man mal was verkauft aus der Angst, alles gut, auch da. Wir dürfen lernen, wir dürfen reflektiert sein. Nobody is perfect. Also man darf nicht zu streng mit sich selber sein, würde ich auch sagen. Ne?
Mhm. Die klassische Phrase des Paperwings-Podcasts, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Wir haben nicht mal annähernd das touchiert, was ich noch vorbereitet habe. Und gleichzeitig haben wir aber für meinen Teil das beleuchtet, was mir ganz, ganz wichtig ist. Weil das, was du gesagt hast, die ganzen technischen Sachen, die ganzen Zugangssachen, ich finde, das kann man dann Schritt für Schritt intuitiv sich gut zugänglich machen. Aber ich sag mal, ohne dass das eine Hausfrauengeschichte ist, die falsche Begrifflichkeit, sondern die Mutter mit Hormonen, die ein schönes Zuhause haben will. Das ist deine Geschichte und das ist für mich die Geschichte, die so gut zugänglich ist, wo ich sage, für die Zuhörerin, also es ist aus einer, ich will ein schönes Heim haben, ein großer Erfolg geworden. Das heißt, die Intention war nicht, ich will Millionärin werden, sondern ich will finanziell frei sein. Und das hat ganz viel mit Ängsten, mit Mindset, mit Glaubenssätzen zu tun. Und als Coach, so wie bei dir und mir, ist das, glaube ich, die erste wichtige Arbeit. Und ich glaube, das nächste sind dann wirklich technische, fachliche Geschichten, die man sich sehr gut aufschlauen kann, natürlich dann auch sehr gern bei dir. Das heißt, wir haben wirklich jetzt nur diesen Teil beleuchtet. Dein Buch gibt halt viel mehr Hinweise, Check-ups, Listen, praktische Sachen. Es ist halt, ich sage mal, so wie ein klassisch gutes Ratgeberbuch, sehr gut strukturiert, sehr gut aufgebaut, sodass man sich wirklich schnell, gut und einfach durchhangeln kann und aber schnelle, saubere Erkenntnismomente haben wird, weil du ja viel aus den Büchern, die du auch gelesen hast, ja abgeleitet hast und dort in praktische Form reingebracht hast. So, das wäre so mein Part. Was denkst du, was ist noch wichtig? Was haben wir jetzt, also wir haben noch ganz viele Sachen offen, aber was wäre dir noch wichtig? Was sollten wir unbedingt nochmal beleuchten, bevor wir den Hauptteil abschließen?
Was mir noch wichtig wäre, dass man versteht bei den Aktien, dass man jederzeit auch aussteigen kann. Wir haben eben darüber gesprochen, ich bleibe investiert, wenn alles gut läuft. Aber was ist, wenn der Crash kommt? Was ist, wenn es an der Börse brennt? Dann ist die technische Analyse, und die ist auch in meinem Buch erklärt, habe ich Ausstiegssignale. Und die sind nicht ganz, ganz oben. Also ich steige nicht ganz, ganz oben aus. Das schaffen wir leider nicht, weil sonst hätten wir Glaskugeln und könnten, ja, ist einfach so, ne? Aber ich kann sehr, sehr, sehr viel von meinem Portfolio schützen. Und ich kann sagen, ich akzeptiere zum Beispiel nicht mehr als 10 oder 20% Minus in meinem Portfolio. Und das ist sehr wichtig, weil wenn wir einmal das Depot zerlegt haben, es dann wieder aufzubauen, das ist fast unmöglich, weil wir haben eine Asymmetrie der Verluste, nennt sich das. Das bedeutet, wenn ich 50% des Geldes verliere, die Aktie von 100 auf 50 Dollar fällt, dann muss sie sich verdoppeln, sprich 100% machen, von 50 auf 100 wieder wachsen, die Aktien, das sind 100%. Und das heißt, Rule number one, don't lose money, Rule number two, don't forget Rule number one, das ist von Warren Buffett. Und er hat damit sehr viele recht, weil die Leute in die Gier kommen, dann machen sie verrückte Sachen und dann zerlegen sich das Depot. Und dann sprechen sie von Risiko. Das Risiko ist nur so hoch, wenn wir keine Bremse haben. Aber wir können sie uns setzen an der Börse. Das ist, weil viele haben den Glaubenssatz, an der Börse könnte ich alles verlieren. Ja, theoretisch schon, weil eine Aktie auf Null fallen kann, so wie wir das bei Wirecard gesehen haben. Aber wenn ich sage, ich akzeptiere nicht mehr als 10 oder 20%, dann steige ich da aus und ich bin ja auch diversifiziert und es fällt ja auch nicht alles gleichzeitig und es fällt auch nie über Nacht. Man hat auch immer Zeit auszusteigen. Also auch diese Ängste möchte ich nehmen, weil klar, ich muss was dafür tun und so, das ist einfach so. Aber das Risiko ist beherrschbar, weil wir aktiv an der Börse sind und nicht einfach, weil ich bin aktiv an der Börse, weil es zu meinem Naturell passt. Ich bin ein aktiver Mensch. Also ich würde die Sachen nie so akzeptieren, wie sie sind. Ich würde sie immer besser machen wollen und immer irgendwie cool. Und deswegen handle ich auch so. Aber gleichzeitig gibt mir das Sicherheit und eine Planbarkeit. Weil was ist, wenn ich jetzt 100.000 Euro habe? Ich will das für die Rente haben und die Rente ist vielleicht schon in 5 Jahren. Und dann crasht mir alles. Dann wird das 50.000, als 100.000, 50.000. Weil ich nie davon gehört habe, dass ich auch aussteigen kann, dass ich das nicht akzeptieren muss. Und ich glaube, das ist vielleicht noch für die Zuhörer, die nicht aktiv an der Börse sind oder sich nicht mit technischer Analyse auskennen, wichtig zu wissen, dass wir Risiken begrenzen können und dass wir das nicht alles aushalten müssen, was passiert. Und wenn der Crash kommt, dann würde ich immer aussteigen, ins Cash gehen und entspannt mich zurücklehnen. Man muss auch nicht immer im Markt investiert sein. Man kann auch eine Zeit lang im Cash sein.
Super. Ja, das ist schon die Frage. Ich habe immer so eine Abschlussfrage. Du hast eigentlich einen hervorragenden Abschlusssatz gesagt, aber nochmal die abschließende Frage. Wie investiere ich erfolgreich in Aktien und wie werde ich finanziell frei?
Ja, finanziell frei muss man sich selber ausrechnen und erfolgreich mit erfolgreichen Unternehmen. Die Unternehmen müssen einfach finanziell stark sein. Das heißt, sie brauchen wachsende Umsätze und wachsende Gewinne. Das ist der Schlüssel, um ein, und die müssen aufwärts laufen. Also auch in der technischen Analyse müssen sie gut sein. Ja, weil wenn der mehr da unten rumdümpelt, der Chart und nicht, sich nicht vom Fleck bewegt oder nach unten bewegt und auch fundamental gut ist, dann habe ich kein Geld gemacht. Muss man einfach so sagen. Also viele machen das ja. Viele gehen ja in Unternehmen, die ja ganz am Boden liegen und dann sagen sie, ja, die erholt sich schon, aber wenn der Chart sich nicht bewegt, dann bewegt sich mein Geld auch nicht. Das muss man einfach so sagen. Ich verdiene nur Geld, wenn der Chart nach oben geht und ich brauche diese Charts, die nach oben gehen, plus fundamental starke Unternehmen, weil die geben Sicherheit.
Super cool, vielen lieben Dank. Carmen, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Gerne.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Das Buch, ehrlich gesagt. Das war, also die Promotion hat auch viel mit mir gemacht, muss ich sagen. Das ist so, dass ich heute niemandem mehr irgendwie beweisen muss, dass ich klar denken kann. Ich bin promoviert und das hat, ist auch in dieser Coaching-Szene, sage ich mal, ich muss niemandem irgendwie beweisen, dass ich denken kann, so, weil klar, ich bin blond und you know, ne? Also das ist der Job. Aber das Buch, muss ich sagen, weil ich echt ewig Angst hatte, es zu schreiben, ehrlich gesagt. Und ich eigentlich gar nicht, ich spreche so gerne, aber ich schreibe nicht so gerne. Und ich wollte auch wirklich so wie so ein Meisterwerk hinlegen, was fachlich gut ist, aber auch irgendwie nett zu lesen, dass man sich nicht denkt, ich schlafe hier ein. Und ich liebe dieses Buch, muss ich sagen. Ich finde, es ist mir also wirklich gut gelungen und auch das Feedback ist phänomenal. Also auch von großen Zeitungen, die Freundin, die Fokus und so, haben ja alle darüber berichtet. Und die waren ja wirklich begeistert, diese Redakteure und so. Und das ist schon etwas, wo ich super stolz drauf bin, ja.
Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Der Marathon zu laufen. Das ist jetzt... Ausdauer im Langlauf. Also, das ist etwas, da bin ich noch weit von entfernt. Und sonst, ich würde auch gerne schön singen. Ich sage immer, wenn ich singen könnte, wäre ich Rockstar geworden. Und ich habe leider keine schöne Stimme. Und das würde ich auch gerne können wollen, ja.
Also da das ja vor etwa 100 Folgen auch mal mein Glaubenssatz war, ich kann nicht singen und ich ja als Glaubenssatzcoach auch dran arbeiten wollte, habe ich Gesangsstunden eine Zeit lang genommen und bin auch das Thema angegangen. Das heißt, jeder kann singen und dann hast du halt vor allem eine besondere Stimme, die dann richtig geschliffen wird. Das wird richtig was Feines. Das heißt, das nächste Mal wird dann kein Buch, sondern eine CD. So. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Ja. Also es sind jetzt alles Bücher, die ich mehrmals gelesen habe. das lade ich auch immer wieder ein, Bücher einfach mehrmals zu lesen, weil beim zweiten Mal lesen liest man wie ein neues Buch. Das eine ist von Bodo Schäfer, In 7 Jahren zu Million. Als ich es damals gelesen habe, hat mein Vater zu mir gesagt, Carmen, du schaffst es schneller. Da habe ich gedacht, Papi, was ist denn hier los? Und es war ja wirklich so. Also fand ich mega gut. Dann Think and Grow Rich, habe ich vor Jahren gelesen, habe ich jetzt im Urlaub in der Karibik nochmal gelesen und habe gedacht, das ist ein neues Buch und war irgendwie nochmal so geflasht davon. Und was ich auch richtig cool fand, ist Millionaire Fastlane. Das ist ein deutsches Buch, hat nur einen englischen Titel von M.G. DeMarco heißt der gute Mann. Ich habe auch ein anderes Buch von ihm gelesen, das fand ich nicht mehr so gut, aber das, da geht es, ich weiß nicht, kennst du das oder soll ich das kurz beschreiben, worum es...
Ich kenne es nicht, das kenne ich tatsächlich nicht. Napoleon Hill kannte ich, aber ja. Beschreib es ruhig gerne für die Zuhörerin. Ich kenne es auch nicht.
Also, er sagt halt, dass wir so ein bisschen verarscht werden mit diesem, also in Amerika, es ist ein amerikanisches Buch, muss man dazu wissen, da investieren die ja schon in Aktien, aber da machen die halt auch so einen MSCI World Sparplan. Und das ist, dass man damit nicht reich wird, dass man auf die Überholspur muss. Dass man was machen muss, dass man an diesem Mainstream vorbeikommt und sich diese großen Ziele setzen darf und dann einfach mal mit Vollgas auf der Überholspur fahren darf. Das beschreibt er immer wieder sehr schön bildlich und es öffnet den Horizont für größer, weiter, schneller. Und fand ich super, super gut. Also liest sich auch einfach, ist ein cooles Buch. Wenn ich noch eins sagen darf.
Hau raus. Das ist ein Bücherpodcast. Wenn hier nicht Bücher genannt werden dürfen, was dann?
Was ich vom Mindset noch sehr, sehr gut fand, was mir sehr geholfen hat, war so Denken Millionäre von T. Harv Eckhart oder Eckhart oder irgend so, findet ihr schon. Das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Fand ich unglaublich cool. Ja. Und vielleicht für alle, die Unternehmertum machen, habe ich auch letztens als Hörbuch gehört, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist für Leute, die schon Unternehmen haben und das.
Stefan Mirat.
Ja.
Ja, der war vorletzte Woche da. Der zu seinem neuen Buch, der Schwarzgurt-Unternehmer, also einfach mal ganz kurz beim Paperwings-Podcast runterscrollen, der Schwarzgurt-Unternehmer, es war Stefan Merats drittes Buch jetzt, genau.
Ach, geil. Ja, weil, also, ich muss ja sagen, das ist schon anspruchsvoll, das Buch, es ist nicht so easy, aber richtig, richtig gut. Für ein deutsches Buch finde ich, also das neue Buch kenne ich natürlich jetzt noch nicht von ihm, aber das, fand ich cool, hat mir gut gefallen. Ja, und zum Thema Aktien, was ich auch damals cool fand, von die Kunst über Geld nachzudenken. Einfach diese, oder der Börse einen Schritt voraus, dass man einfach weiß, okay, es geht mehr. Es ist mehr möglich. So, das fand ich schon cool, ja.
Super, ja. Jetzt eine Frage, neu aufgenommen im persönlichen Teil, aber das speziell auch für dich, weil ich das bei dem Thema so wichtig fand. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Schöne Frage. Also, behindert hat mich Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich hatte diesen Glaubenssatz ganz lange und ich habe studiert, promoviert, alles im Fach. Und dann habe ich mir gedacht, das ist der beste, deswegen habe ich gesagt, man darf die nicht werten, diese Glaubenssätze, weil die können für einen sehr gut sein, aber sie können dich auch irgendwann hemmen. Und der hat mich sehr gehemmt und den durfte ich ablegen. Ich habe mich ganz lange nicht getraut zu unterrichten, weil ich dachte, wer will denn zu einer Biochemikerin kommen, die nicht BWL und VWL studiert hat, ja? Und ich glaube, das ist mein größter Erfolg, weil ich nicht diese Glaubenssätze habe, die BWLer und VWLer in ihrem Studium bekommen. Ich gehe komplett anders an diese Thematik ran, aber es war mir damals überhaupt nicht bewusst. Also das hat mich sehr behindert. Welcher Glaubenssatz, den ich in mir trage, der mir sehr zum Erfolg hilft, ist, ich kann alles lernen und alles verstehen, was ich will und ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Also das habe ich wirklich so in mir drin verinnerlicht und das Leben ist gut, das Leben ist schön. Ich bekomme immer Unterstützung. Ich bin sehr auch gesegnet dadurch, was ich im Leben schon alles habe und so. Also, weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, wenn wir erfolgreich werden und wenn wir sehr schnell erfolgreich werden, dürfen wir unsere Wurzeln nicht vergessen und wir dürfen uns auch immer wieder, also wir brauchen Wurzeln und Flügel. Und man sieht es ja oft bei Superstars, dass sie werden so schnell erfolgreich und dann passiert irgendwas. Und das ist eigentlich ganz natürlich. Und wir dürfen uns immer wieder grounden und in die Dankbarkeit reingehen, ins Bewusstsein reingehen, um Wurzeln zu haben, das Fundament zu haben und auch gleichzeitig die Flügel wachsen lassen zu können.
Ja. Ja, finde ich gerade stark. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, das war bei Gemischtem Hack letztens, also bei dem Podcast, wo die das Thema hatten, was passiert, das wäre quasi eine Follow-up-Folge in 5 Jahren mal, was passiert, wenn man ganz viel Geld gemacht hat, was passiert mit einem und was macht dann das Ganze? Also auch hier nochmal die Empfehlung, die letzte Folge im Paperwings-Podcast mit Dr. Christopher Rauen, der ja so viele, ja auch Milliardäre, Multimillionäre begleitet als Executive Coach, dass die ja nicht automatisch glücklich sind, wenn sie erstmal viel Geld haben. Und das Thema beim gemischten Hack war so ein bisschen, warum, wenn man es dann geschafft hat, warum fällt man auch so schnell auf die Nase? Nehmen wir mal so einen Boris Becker, der ja super erfolgreich war als Sportler, viel Geld gemacht hat, und warum fällt das dann hin? Oder auch andere NBA-Stars, die ja Multimillionen-Verträge haben, warum fallen die dann hin? Ne? Weil die haben dann, ich sag mal, neue Freunde, die auch wegen dem Geld gern kommen und dann eine Entourage mit sich schleppen etc. Das heißt, ich glaube, das ist dann die nächste Challenge nach der ersten Million, dann zu schauen, deswegen fand ich dein Zitat super, super, wir brauchen Wurzeln und Flügel, die dürfen die Bodenhaftung, glaube ich, bei allen Flügeln nicht verlieren, dass wir nicht wie Icarus dann unsere Flügel schmelzen und wir dann abschmieren und absegeln, sondern die Bodenhaftung behalten und auch das Feedback beim Erfolg, dass ich sage, okay, die Uli, die kennt mich schon seit dem Kindergarten, wenn die sagt, ich bin jetzt eine abgehobene Schnepfe oder ein arroganter Pinsel geworden, dass man das vielleicht so ein bisschen beherzigt und überlegt, okay, wen habe ich in meinem Umkreis, wo komme ich her, was ist wichtig, was groundet mich auch bei allem Erfolg. Und auch, das merke ich ganz oft bei dem Thema, mein Unternehmensgeld, gehe ich mit anders mit um als mit meinem Privatgeld. Das heißt, im Unternehmenskontext bin ich kaum sparsam oder wenig geizig, wo ich im Privaten das dreimal umdrehe. Da gucke ich, was kostet der Magerquark, wie viel Cent ist der jetzt günstiger? Und im Unternehmenskontext bewegt man halt ganz andere Zahlen mit einer größeren Leichtigkeit und da ja, vielleicht auch nicht den Blick fürs große Ganze verlieren und Relationen wieder im Kopf zu behalten. Ich glaube, es gibt auch, darum mal eine kleine Empfehlung am Wochenende auch von meiner geschätzten Kollegin Jule Jankowski, der super Podcast Good Work mit Sebastian Klein, Multimillionär, Gründer von Blinkist, wo er gesagt hat, der dann auch immer mehr Nullen hier hinten sehen wollte und auch so ein bisschen Angst hatte, was passiert eigentlich mit ihm gerade, wo er selber die Bodenhaftung verloren hat. Also auch da gerne mal reinhören, super coole Folge, super cooler Mensch, Gründer, Mitgründer von The Dive. Also ich glaube, dass wenn man dann Erfolg hat, wenn man diese Glaubenssätze erfolgreich überwunden hat und dann erfolgreich wird, dann kommt, glaube ich, die nächste Herausforderung, wie umgehen mit Geld, Konsolidierung auch in bestimmten Sachen und dann nicht alles, was wir hatten, Angst, Risiko, dann auch nicht alles wegschmeißen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die nächste, das Next Level. Aber ich glaube, da dürfen wir uns, glaube ich, nochmal in 5 Jahren zu diesem Thema dann unterhalten. Was ist aus Carmen geworden? So, okay. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Unternehmertum. Also nee, Verkaufen und Marketing sind key und geil. Also du musst dir vorstellen, ich komme aus einer wissenschaftlichen Ecke. Ich habe ja promoviert und dann war das also ungelogen. Wenn man es nicht schafft, dann kommt man in den Vertrieb. Das war der Horror. Weißt du, diese Pharma-Außenreferenten. Da habe ich gesagt, ich bin lieber arbeitslos, als dass ich als Pharmareferent zu irgendeinem bescheuerten Arzt fahren muss und dem irgendwas erkläre, was er sowieso nicht versteht. Also das ist so ist das Mindset als Forscher. Hm. Ja. Und du musst dir vorstellen, so viel gute Forschung kommt nie an den Markt, weil die Wissenschaftler alle Marketing und Vertrieb hassen. Die machen kein Marketing, die machen auch keinen Vertrieb erst recht nicht. Ja. Und aber ohne Marketing und ohne Vertrieb funktioniert kein Business. Und jeder Top-Unternehmer ist Top-Vertriebler. Und das war für mich so, I didn't know before, das war für mich so wow. Und ich liebe es zu verkaufen. Ich verkaufe bis heute, obwohl ich ein ganzes Team habe, liebe ich, Verkaufsgespräche zu führen. Ich mache mir so viel, und ich liebe auch Marketing. Und ich finde, es ist auch Chefsache. Mir macht das alles sau viel Spaß und man sagt ja auch immer, be a chicken and not a duck. Und zum Thema Grounden, wir haben seit kurzem 3 Hühner bei uns im Garten. Also wir wohnen ja in der Stadt und es ist ja in der Stadt nicht so üblich, Hühner zu haben, aber es ist sehr cool. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wer Bock auf Hühner hat. Wir haben so süße Zwerghühner. Und dann haben die das erste Ei gelegt und ich war zu Hause, habe gearbeitet oben im Arbeitszimmer und dann dachte ich mir, was ist denn hier los? Wir hatten die einen Tag, da waren die mal leise und dann haben die das erste Ei gelegt, dann haben die so gegackert. Und wir essen ja das wirklich deswegen Hühnereier, weil Hühner gackern und Enten machen das nicht, die sind leise. Und dann, und ich sage das immer wieder, ich habe auch viele Kunden, die Unternehmer sind und die sind nicht so erfolgreich. Also ich, du musst mehr Marketing machen, du musst darüber reden, ja. Aber wo ich das erste Mal so mit diesen Hühnern wirklich mitgekriegt habe, habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? Die gackern und freuen sich und haben Ei gelegt und alles ist geil und klar. Und dann bin ich runter und dann sehe ich, ah, es ist ein Ei da und ich habe mich voll gefreut und so. Und dieses natürliche Marketing, ja, finde ich bombastisch.
Okay. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Marie Curie. Ich finde sie wissenschaftlich so hochinteressant. Auf so vielen Ebenen. Was mir so ein bisschen fehlt, sind ja weibliche Vorbilder, weil es gibt nur so viele Männer. Und daher Marie Curie. Super.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Noch mutiger zu sein, noch verrückter zu sein. Ich war schon ganz cool, muss ich sagen. Also ich war schon relativ mutig so, aber das sage ich jetzt auch immer meinen Töchtern. Es fand ich so cool, meine Emmy, 4 Jahre alt, die liebt die Hühner, dann setzt die, ist so ein kleines, süßes Mädchen, dann setzt sie sich so eine Krone auf, mit so einem, also es ist so ein Haarreifen, da ist so eine Krone drauf, und gleichzeitig zieht sie sich die die von Strauß, diese Gummistiefel an, ja, und dann denke ich mir, geil, ja, sie ist Prinzessin und Bäuerin in einem, alles ist erlaubt, alles ist cool und so, und ohne, wir machen ja immer dieses Entweder-Oder, aber wieso kann ich nicht Prinzessin und Bäuerin in einem sein? Einfach cool, einfach dieses sich mehr erlauben und nicht dieses Entweder-Oder.
Ja, also das habe ich ganz oft hier im Podcast, wenn es um, ich sag mal, noch bei älteren Frauen, wie wenig Rollenbilder es ja auch in der Literatur oder Geschichte gab. Das heißt, wenn die ein Vorbild haben, war es halt oft Pippi Langstrumpf, weil viel mehr gab es nicht. Ne? Super Rollenvorbild, aber es gibt's nicht. Und deswegen braucht es einfach mehr weibliche Role Models, finde ich stark. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ein wunderschön erfülltes Leben geführt zu haben.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich schaffe alles, was ich mir vornehme.
Super. Ein traumhaftes Ende. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Carmen, danke, für dieses sympathische, aufschlussreiche und ermutigende Gespräch über Aktienkauf und über finanzielle Freiheit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.